Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wenn es in den Meeren eine Algenblüte gibt, dann kann auch das auf Satellitenbildern so schön aussehen wie ein blühender Garten. Die Kehrseite, weil immer noch zu viele Nährstoffe in die Meere fließen, kommt es viel zu oft zu einer viel zu großen Algenblüte. Beim Verrotten am Boden zehrt das Gewächs dann den ganzen Sauerstoff im Wasser auf, bis regelrechte Todeszonen entstehen. Wer die Artenvielfalt im Meer zurückholen will, der muss etwas tun. Aber was genau muss Deutschland tun, um die Biodiversitätsziele von Montreal umzusetzen? Thomas Schröder war mit einem Fischer auf der Ostsee unterwegs und hat sich umgehört.
Es ist 6 Uhr morgens und Fischer Peter Jöhn fährt bei Kappeln auf die Ostsee hinaus, um seine Netze einzuholen. Allerdings nicht zu der Stelle, die sich früher bewährt hat.
Da war von allen was, bisschen Dorsch, Scholle, bisschen Steinbutt, Leppbutt, da war alles drin. Und sauber vor allem, kein Dreck. Kraut und Schlick jetzt. Ne? Ja, wir sagen ja, das ist die Gülle von den Bauern. Ja.
Überall dort, wo zu viele Nährstoffe sind, da wächst das Kraut, wie Jönk es nennt. Algen, die beim Verrotten nach und nach den Sauerstoff aufbrauchen und den Bereich für Fische damit zur Todeszone machen.
Ja, der Fisch ist ja weggezogen, Sauerstoffmangel in der Ostsee.
Aber auch in den sauberen, klaren und krautfreien Gebieten, in denen Jönk fischt, haben sich die Bedingungen durch die vielen Nährstoffe im Wasser verschlechtert.
Eutrophierung führt nämlich nachweislich zu einer Energiekrise im Zooplankton. Und das hat extreme Konsequenzen für Fische und Seevögel bis hin zum Zusammenbruch der Population.
Sagt Nathalie Leuk-Wilde vom Institut für Ostseeforschung in Warnemünde. Zum Zooplankton gehören mikroskopisch kleine bis einige Zentimeter große Tiere, die durchs Wasser treiben. Sie liefern den wohl wichtigsten Bestandteil des Nahrungsnetzes im Meer und sind selbst meist eigentlich Vegetarier. Werden aber viele Nährstoffe eingetragen, wird die Diversität der Algen geringer. Dann wachsen andere Algen im Wasser, die für das mittelgroße Zooplankton entweder zu groß oder zu klein sind. Um nicht zu verhungern, fressen die kleinen Tierchen dann noch kleinere Tierchen, werden also vom Vegetarier zum Fleischfresser. Für viele Fische bedeutet das, sie rücken in der Nahrungskette einen Rang nach oben.
Anfang der 80er Jahre gab es eine sogenannte Dorschblüte in der Ostsee. Da waren traumhafte Verhältnisse von dem 90-fachen dessen, was heute in der Ostsee zu finden ist. Ja, und wenn man sich da die trophische Position des Dorsches mal anguckt, dann war sie noch bei 4, wie sich das gehört für den Dorsch.
Position 4 bedeutet in dem Fall, Dorsch frisst Sprotte, Sprotte frisst Ruderfußkrebs und Ruderfußkrebs frisst Alge. So ungefähr sollte das sein. Heute aber steht der Dorsch erst an Position 5, weil der Ruderfußkrebs keine Alge, sondern auch gerne mal ein Rädertierchen frisst, das zuvor eine Alge gefressen hat. Weil aber bei jeder Stufe, auf der ein Tier von einem anderen gefressen wird, sehr viel Nahrungsenergie verloren geht, bleibt für den Dorsch am Ende viel weniger übrig.
Der Mensch, der merkt dann meist erst, dass sich etwas grundlegend im Ökosystem verändert hat, wenn eben am Ende der Nahrungskette nicht mehr 90% der Energie ankommen, sondern eben nur noch 10%. Und das betrifft dann nämlich die Fischerei. Dann brechen ganze Fischereien wie die Dorschfischerei in der Ostsee oder auch die Stintfischerei im Elbe-Estuar zusammen.
Damit ist der Nährstoffeintrag einer der, wenn nicht die wichtigste Stellschraube für einen Stopp des Artenschwunds. Zwar sind bereits in den letzten 15 Jahren 26% weniger Phosphor und 12% weniger Stickstoff in die Ostsee eingetragen worden, aber noch immer gibt es Überschüsse aus der Landwirtschaft von 20 bis 30 Kilogramm Stickstoff pro Hektar, die zu großen Teilen im Meer landen. Seit 2021 gilt eine verschärfte Düngeverordnung in Deutschland. Aber langfristig braucht es auch eine gleichmäßigere Verteilung der Gülle aus den Ställen im Land. Und es braucht weniger Massentierhaltung. Zu letzterem könne auch jeder Einzelne beitragen, meint Leuk-Wilde.
Indem ich vielleicht wirklich mal, auch wenn es schwerfällt, mal wenigstens einen Tag die Woche auf Fleisch verzichte, weil einfach die industrielle Landwirtschaft, gerade die Fleischwirtschaft, der Hauptverursacher der Nährstoffeinträge in die Ostsee und in die Nordsee sind.
Auch in der Nordsee konnte man noch in den 1990er Jahren immer wieder mal an den Stränden riesige gelbliche Schaumberge sehen, die durch Nährstoffüberschüsse und Algenblüten im Meer verursacht wurden. Und die Seegraswiesen, einer der wichtigsten Hotspots für Artenvielfalt im Meer, starben oft großflächig unter Algenteppichen ab. Doch ab den 1980ern setzte langsam ein Umdenken ein, sagt Justus van Beusekom von der Universität Hamburg.
Das hat man dann auch gemerkt, wir können mit ein bisschen weniger Dünger auch auskommen. Die Kläranlagen, die wurden in der Zeit gebaut, die Industrie, also hat auch weniger in die Flüsse eingetragen. Und das hat alles dazu geführt, dass seit den 1980er, 90er die Nährstofffrachten deutlich zurückgegangen sind. Also im Vergleich zu den maximalen Werten, die wir hatten, ist es fast um die Hälfte zurückgegangen.
Hinzu kommt, dass die Nordsee deutlich besser belüftet ist und mehr Wasseraustausch hat als die Ostsee. Aber im niedersächsischen Wattenmeer, in das durch Strömung mehr Nährstoffe gelangen, müssten die Einträge um weitere 30-40% reduziert werden, damit etwa die Seegraswiesen wieder richtig gut wachsen können. Das werde nicht leicht, weiß der Niederländer van Beusekom. In seinem Heimatland, in dem die Einträge in Gewässer- und Naturschutzgebiete noch deutlich höher sind als hierzulande, haben Pläne zur Nährstoffregulierung im März ein politisches Beben ausgelöst.
Wer aus unseren Küstengewässern wieder ein Paradies für Fisch und Krabbe machen will, der muss die Wurzel des Übels an Land bekämpfen. Thomas Schröder war das.